Donald Trump ist wieder da. Was jetzt, Europa? Amerika hat entschieden. Donald Trump wird wieder US-Präsident. Ein bemerkenswertes Comeback nach seiner Niederlage vor 4 Jahren. Nicht nur das, auch die beiden Häuser des amerikanischen Kongresses sind in republikanischer Hand. Was heißt das für Europa? Sind wir darauf vorbereitet? Darum geht's im Gespräch mit Suda David-Wilp, Direktorin des Berliner Büros des German Marshall Fund of the United States. Guten Tag, Frau David-Wilp.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau David-Wilp, erstmal den Blick auf den Wahlsieger. Donald Trump hat einen Wahlkampf mit Hetze, Drohungen, Beleidigungen bestritten. Haben die Amerikaner ihn trotzdem oder gerade deshalb gewählt?
Gute Frage, Frau Mattei. Trump hat mit einer zentralen Frage gewonnen. Und zwar: Geht's mir besser als vor 4 Jahren? Das war entscheidend. Das haben die meisten vereint. Die Wirtschaft war das wichtigste Thema und die rassistischen und frauenfeindlichen Aussagen waren auf alle Fälle eklatant. Und der 6. Januar und viel mehr aber haben Wähler nicht gebremst.
Jetzt werden diese materiellen Gründe, die Sie auch nennen, pro Wahlentscheidung Trump ja immer wieder genannt. Gar keine kulturellen Gründe für diese Wahlentscheidung?
Es gibt bestimmt ein gewisses Segment der Bevölkerung, die Rhetorik gut fand und dass die dachten auch, dass Amerika muss abschotten und genug mit Migration und Amerika ist am Limit und wir brauchen ein dramatisches Kurswechsel mit Trump. So, natürlich, das war Gründe, aber viele haben einfach mit ihrer Portemonnaie gewählt und haben gedacht, ich komme nicht weit mit diesen Einkommen und die Lebenskosten müssen runter. Und wir brauchen bezahlbare Wohnräume in den USA.
Dann hätte die Entscheidung aber pro Harris ausfallen können. Denn in den vergangenen 4 Jahren, ablesbar an den Wirtschaftsdaten, haben die USA ja doch einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt.
Das stimmt, aber die Leute sehen das nicht unbedingt. Die Arbeitslosenquoten ist relativ niedrig, die Börse boomt, aber trotzdem, die Preise im Supermarkt sind immer noch zu hoch. Und Harris hatte von Anfang an einen harten Wahlkampf. Eine Kampagne für Präsident war nur 15 Wochen. Das ist auch die beste politische Superstars sehr sportlich. Und sie war natürlich auch verbunden mit einem unbeliebten Amtsinhaber in Joe Biden.
Nochmal eben kurz zurück zum 47. Präsidenten der USA. Bemerkenswert finde ich, dass immerhin 44% der Wählerinnen sich von einem Mann, diesen Mann regieren lassen wollen, der Frauen öffentlich niedermacht, der mit sexueller Belästigung prahlt, der ja sogar wegen sexueller Übergriffe verurteilt worden ist. Haben Sie eine Ahnung, was Amerikanerinnen zum Votum pro Trump bewegt hat?
Es kann sein auch, dass es war auch mehr Anti-Biden. Und nicht unbedingt pro Trump. Sie wissen, wir haben ein Zwei-Parteien-System in den USA. Aber ich bin auch überrascht, dass es war ein überwältiger Sieg für die Republikaner. Alle haben gedacht, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es wären nur ein paar hunderttausende Stimmen, die Entscheidung machen. Aber die Republikaner haben historisch gewonnen. Die haben die 3 Branchen von der Regierung und auch das Popular Vote. Und Trump hat ein klares Mandat für seine Plattform und er wird auch seine Versprechen versuchen durchzusetzen. Es ist, wie gesagt, eine unglaubliche amerikanische Geschichte von einem Comeback.
Ja, in der Tat. Bevor wir uns auf die nächsten 4 Jahre unter Trump, bevor wir uns die näher ansehen, nochmal zu der Wahlverliererin Kamala Harris. Woran genau ist sie gescheitert?
Wie gesagt, ich denke, Vizepräsidentin Harris war wirklich das Underdog von Anfang an. Sie hat das auch gesagt. Präsident Biden war am Ende des Amtszeit jetzt unbeliebt. Immer weniger als 40% die in der Beliebtheitsquoten. Und man muss auch erinnern, in 2020 war sie nicht präsent in der Vorwahl. Ich glaube, sie musste sogar in 2019 ihre Kampagne für Präsidenten ausschalten, weil sie hat gesehen, sie hat nicht die Wirkungen bekommen, was sie wollte. Sie ist natürlich talentiert, sie war hervorragend bei der Debatte, aber letztendlich hat sie auch nicht erklärt, was ihre Pläne waren für die meisten Amerikaner. Es gab einen Bounce am Anfang, aber wie gesagt, die Zeit für ihre Kampagnen war zu kurz und sie hat nicht eine einfache Botschaft wie Donald Trump, Make America Great Again. Und er hat natürlich einen Punkt gehabt, dass man hat nichts gemacht mit Migration, die Lebenskosten. Natürlich hat er auch nicht unbedingt die richtigen Lösungen. Vielleicht haben wir bald einen Handelskrieg zwischen Amerika und Handelspartner, aber trotzdem die Amerikaner fühlen, dass er ein bisschen mehr an die Themen vorangeht.
Und was bedeutet das jetzt für die Demokratische Partei? Befindet die sich im Sinkflug, in einem Sinkflug, aus dem sie noch mal sich erholen kann, oder?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil alle haben immer gefragt über die republikanische Partei in den letzten paar Jahren. Ist das die Partei von Präsident Trump und Make America Great Again? Und mit diesen Wahlergebnissen kann man deutlich sagen, ja, das ist jetzt die Partei von Donald Trump. Und die Frage ist jetzt mehr auf der demokratischen Seite, weil wer ist die Führung jetzt für die Demokraten? Die haben de facto keine Führung. Präsident Biden ist ein Lame Duck. Vizepräsidentin Harris hat nicht gesiegt. Und Nancy Pelosi wird auch nicht mehr, das ist jetzt wahrscheinlich ihr letztes Amt im Haus. Und die Frage ist, wo ist die Führung? Die gute Nachricht ist, die Demokratische Partei hat ein sehr talentiertes Bench von Gouverneuren überall in den USA. Und man hat gesehen, es gibt Geld, Mobilisierung. Aber das Problem war, es gab nicht die Begeisterung für Kamala Harris wie damals für Präsident Obama zum Beispiel. Und ich denke, in 2020 war es ein Sieg für Präsident Biden, weil es war mehr ein Wunsch für Normalität, nicht unbedingt ein Kurswechsel. Und dieses Jahr in 2024 war es ein Kurswechsel. Und in Amerika, es gibt die gleichen Gefühle wie hier in Europa. Anti-Establishment-Parteien, Anti-Incumbency und auch zum Beispiel nach Covid. Es gibt viele Zweifel.
Nochmal zurück zu den Parteien, auch nochmal zurück zur Demokratischen Partei. Wird diese Parteienlandschaft in den USA, die ja jahrzehntelang von oder noch länger von einem Zwei-Parteien-System geprägt war, wird diese Parteienlandschaft sich verändern? Wird sie sich eventuell fragmentieren? Wird es da zum Beispiel Abspaltungen auf linker Seite geben?
I mean, das ist jetzt die Frage, weil ich glaube, in Amerika werden wir eine Art politische Neuausrichtung sehen, ein political realignment, weil man hat immer früher gedacht mit den Demokraten, dass Demografie ist Schicksal und dass man automatisch die Minderheiten in der Basis von der Demokratischen Partei sehen wurden. Und das ist jetzt nicht der Fall, weil Donald Trump hat sich auch sich verbessert seit dem letzten Mal mit schwarzen Männern, Hispanic Männer zum Beispiel. Und die Demokraten müssen jetzt denken, was ist die Botschaft? Man kann nicht nur Anti-Trump. Das war erfolgreich in 2020, aber es hat und auch vielleicht sogar in 2022 wegen Abtreibung. Aber das hat
bei den Midterm-Elections.
Genau, bei den Zwischenwahlen. Aber das hat nicht gereicht für 2024.
Dann wenden wir uns wieder Donald Trump zu. Hat er sich gründlicher auf das Präsidentenamt vorbereitet als 2016 diesmal?
Auf alle Fälle ist Präsident Trump besser als 2016 vorbereitet. Er hat seine Mitarbeiter schon, diese Mitarbeiter sind sehr loyal. Er hat schon seinen White House Chief of Staff ernannt, Susie Wiles, und er hat auch Pläne. Er hat diese Project 25 in den Schubladen und er wird versuchen, die Pläne durchzusetzen. So Und er hat auch ein paar Sachen schon angekündigt. Er wird zeitnah versuchen, einen Waffenstillstand in der Ukraine, in Gaza umzusetzen. So, das werden wir erleben, was vielleicht noch in 2020 jetzt diesmal ähnlich wäre, ist, dass Präsident Trump ist unberechenbar. Und das wird natürlich schwierig für Partners diesmal wie letztes Mal in 2016.
Diesmal hat er auch beide Häuser des Kongresses auf seiner Seite. Er ist besser vorbereitet, wie Sie gerade beschrieben haben. Dann könnte sich Trump 2 ja dramatisch von Trump 1 unterscheiden, auch indem er zum Beispiel Checks and Balances aushebelt?
Wir werden sehen. Ich meine, die Hoffnung, was ich habe, ist, dass diesmal hat er einen klaren Sieg gewonnen und er will auch sein Legacy sozusagen etablieren. Und er hat am Tag nach dem Wahl gesagt, er will Versöhnung sehen. Und wenn das klappt, das wär großartig. Aber ich habe natürlich meine Zweifel, weil die letzten 2 Wochen in der Wahlkampfkampagne waren sehr hart. Und die Rhetorik war wirklich war sehr ungewöhnlich für die amerikanische politische Kultur.
Rachsüchtig auch.
So ist das.
Müssen seine politischen Gegner jetzt Verfolgung befürchten?
Ich hoffe, das war nicht der Fall. Ich hoffe, das war nur sozusagen Red Meat für seine Basis. Weil das wäre auch etwas unamerikanisch. Das haben wir, dieser Ausdruck, die interne Feinden, das ist auch etwas sehr unamerikanisch. Und ich könnte mir das nicht vorstellen. Aber wir wissen nicht. Wir werden sehen, was kommt im Januar.
Frau David-Wilp, vor welche Herausforderung stellt die 2. Amtszeit Trump Europa? Was macht Ihnen am meisten Sorgen?
So, Europa muss natürlich eine Position finden in diese neue Welt, weil er wird natürlich versuchen, Europa zu spalten. Er hat keinen Respekt oder die Tradition von amerikanischer Außenpolitik ist jetzt nicht mehr der Fall. So diese regelbasierte Weltordnung ist nicht in seiner Philosophie. Und Europa muss wissen, wie kann Europa mit den USA arbeiten? Wie kann es pragmatisch sein? Wo sind die roten Linien? Aber es wird nicht einfach, weil ich finde auch die neue Trump-Regierung wird von Deutschland erwarten, viele Sachen, die 2%-Regel nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Und Deutschland ist auch ein bisschen in eine schlechter Ausgangslage. Trump hat immer Deutschland im Wahlkampf immer wieder negativ ins Rampenlicht gestellt.
Nun zeichnen wir unser Gespräch am Freitag nach der Wahl auf und schon am Tag nach der amerikanischen Wahl ist hier die Dreierkoalition zerbrochen und im Grunde ist der Bundestag, ist die Bundesregierung inzwischen nur noch mit sich selbst beschäftigt. Wir haben eine Minderheitsregierung. Deutschland fällt als Führungsmacht oder würde als Führungsmacht innerhalb Europas ohnehin ausfallen, hat aber ja in den letzten Jahren sowieso nicht damit geglänzt. Wer kann denn Europa jetzt geeint auf Trump vorbereiten?
Ja, es ist eine schwierige Situation zurzeit. Ich finde, die Geschwindigkeit von Neuwahlen in Deutschland ist entscheidend. Deutschland muss das Marktvakuum in Europa schnellstmöglich füllen. Es steht in der Verantwortung, die Führung zu übernehmen und den Zusammenhalt der EU fordern im Lichte eines Donald Trump im Weißen Haus, weil Deutschland ist natürlich der größte Geldgeber für die EU, ist der größte Wirtschaftsmarkt in Europa und alle gucken auf Deutschland und Deutschland muss natürlich Schulter an Schulter mit den Partnern wie Frankreich und Polen arbeiten und das wird schwer jetzt, weil es gibt ein bisschen Stillstand in Deutschland.
Ein bisschen Stillstand in der Tat. Es ist ja noch nicht mal ganz klar, wann eigentlich eine neue Bundesregierung antreten kann. Bundeskanzler Scholz möchte erst im Januar die Vertrauensfrage stellen. Dann wären wahrscheinlich Neuwahlen im März. Das ist eigentlich zu lang, oder?
So, ich bin keine Wählerin hier und es ist
natürlich... Aber es würde dieses Machtvakuum ist innerhalb Europas verlängern.
Auf auch alle Fälle. Ich meine, auch wenn die Wahl Ende Januar stattfindet, ist es auch ein Machtvakuum. Ich meine, ich denke, je schneller, desto besser für Europa, wenn Deutschland eine neue Regierung hat.
Okay, die EU besteht aber ja nicht nur aus den Mitgliedstaaten, sie hat auch ihre eigenen Institutionen, zum Beispiel die Kommission. Wer könnte dafür sorgen, dass die EU geschlossen auftritt?
Vielleicht Ursula von der Leyen gemeinsam mit Katja Kalas können eine gute Mannschaft und ein United Front für Europa sein. Aber das ist schwierig, weil auch in Europa gibt es viele Populismus und Misstrauen gegenüber der EU. Es gibt politische Figuren wie Viktor Orban und Giorgia Meloni und die werden natürlich sich positionieren als Trump-Whisperer oder die Brücke zwischen Europa und Präsident Trump im Weißen Haus. Und die beide sind nicht unbedingt Befürworter für die EU.
Das heißt also Rückenwind für rechtspopulistische und autokratische Bestrebungen in Europa und auch ein Auseinanderdriften, das Risiko des Auseinanderdriftens?
Es gibt, wissen Sie, Frau Mattei, es gibt ähnliche Sorgen in Europa, was man in den USA gesehen hat. Es gibt auch Populismus hier. Es gibt die gleichen Themen haben Wichtigkeiten für die Wähler hier in Europa. Migration, Lebenskosten. Und es ist eine Herausforderung für die etablierten Parteien zu zeigen, dass Demokratie funktioniert. Und ist ein Modell für dieses Jahrhundert. Und das müssen die politische Führung zeigen. Und es ist viel einfacher, natürlich auf Angst und Hetze zu punkten. Und die Frage ist, lass uns sehen, jetzt ist Donald Trump im Weißen Haus. Kann er für die amerikanische Bevölkerung liefern? Es gibt eine Zwischenwahl in 2 Jahren. Und die Amerikaner werden natürlich auch wieder eine Chance haben, zu ihrer Meinung zu geben.
Frau David-Wilp, welche sind denn die größten Herausforderungen, die auf Europa warten jetzt mit Trump?
So, für beide Themen, wirtschaftlich und militärisch, wird Präsident Trump ein Disruptor für Europa sein. Er hat schon über die Zölle gesprochen.
10% Einfuhrzölle?
Richtig, 10%, sogar 20%. Man weiß nicht, aber ich werde auch überrascht sein, wenn er diese Pläne zurücknimmt, weil er hat auch auf der während der Kampagne gesagt, oh, Zölle ist eine meiner Lieblingsworte. Ja, ich denke, eine Form von Zölle kommt und für Europa ein offener Märkte ist so den A und O und auch für Deutschland, eine Exportwirtschaft wie Deutschland. Und ich denke, das wird eine große Herausforderung. Und dann zweitens militärisch. Donald Trump wird nicht NATO respektieren, wie alle die US-Präsidenten in der Geschichte. Die gute Nachricht ist, dass die Republikaner und Demokraten im Kongress haben immer noch viel Respekt für NATO und das könnte eine Art Schutz für NATO sein. Aber NATO ist auch über Werten und Glaubwürdigkeit. Und wenn es gibt einen Präsident, der ständig NATO kritisiert, das wird schwierig für die euroatlantische Sicherheitspartnerschaft.
Kritik ist ja nicht unbedingt schlecht. Und Donald Trumps Kritik hat immerhin dafür gesorgt, dass die Europäer, auch Deutschland, sich bemühen, ihren finanziellen Anteil zu heben. Aber Trump, so hat das immer wieder den Anschein, sieht die NATO offenbar als eine Quelle für Schutzgelderpressung. Und um das jetzt mal so salopp zu sagen, und er erkennt den Wert von Bündnissen und von Partnerschaften überhaupt nicht an. Aber nun kennen wir gerade, was die NATO angeht, ja diese Problematik. Haben Sie den Eindruck, dass gerade Deutschland die Bundesregierung daraus gelernt hat?
ich glaube, die meisten Entscheidungsträger wissen, was sie jetzt mit einer zweiten Amtszeit von Donald Trump kriegen. 2016 war ein Lernprozess. Und jetzt es ist eine Frage von, okay, wie könnten wir uns vorbereiten? Gibt es Wege, die transatlantische Beziehung immer noch aufrechtzuerhalten? Wenn es gibt ein Eiszeit zwischen Washington und Brüssel oder Washington und Berlin, und das ist nicht unbedingt garantiert, vielleicht gibt es Wege, zum Beispiel mit dem Thema China, dass die USA und Europa können einen Weg finden für eine Zusammenarbeit, eine vernünftige Zusammenarbeit. Aber wenn das nicht klappt und es gibt wirklich Schwierigkeiten, ich finde, die Europäer haben gesehen, man muss auch Brücken und Kanäle knüpfen mit Power Centers in andere Ecken in den USA, mit Gouverneuren, Republikaner und Demokraten, mit Business Leaders, mit den Jugend, mit kulturell wissenschaftliche Austausche. Das kann immer noch stattfinden. Und es wird ein Stresstest für die transatlantischen Beziehungen, keine Zweifel. Aber ich finde, es gibt immer noch Wege, wie man das aufrechthalten kann.
Gerade was die Sicherheitspolitik angeht, da stehen wir ja wieder vor der Zerrissenheit der Europäer, wenn wir zum Beispiel auf die Politik und Unterstützung gegenüber der Ukraine sehen. Donald Trump hat großspurig angekündigt, er werde innerhalb eines Tages sozusagen Frieden in der Ukraine aushandeln mit seinem Freund Putin. Das verheißt wahrscheinlich nichts Gutes für Europa. Und ja, es gibt europäische Staaten, zum Beispiel auf dem Baltikum, auch Polen, die das nicht gerne hören, die auch sagen, dass sie Frontstaaten sind, die sich gegen Russland verteidigen müssen, die Angst davor haben, dass die Ukraine Russland sozusagen zum Fraß vorgeworfen wird. Und in Deutschland hat man den Eindruck, da ist man viel zu zögerlich. Ja, einerseits werden Waffen geliefert, aber nicht unbedingt die richtigen und nicht in der richtigen Menge.
Ja, I mean, ich habe keine Zweifel. Donald Trump wird zeitnah versuchen, ein Waffenstillstand in der Ukraine und auch im Gaza unbedingt umzusetzen, weil für ihn besteht die Welt aus Machtbereichen anstatt einer regelbasierten Ordnung. Und dies ist kein Problem für ihn, aber das ist ein Problem für die Europäer. Er ist sehr transaktional, aber Europa misst natürlich mit einer Ukraine und ein Russland leben, das sind Nachbarn, ja, und Donald Trump war klipp und klar in der Debatte, er sieht Ukraine als ein Problem für die Europäer, er will seine Verhandlungen innerhalb 24 Stunden beschließen und danach muss man die Europäer have to basically pick up the pieces, die müssen dann springen und versuchen, dass die Sicherheitsordnung in Europa stabil bleibt.
Aber Frau David-Wilp, Donald Trumps Wahlsieg ist dann schon ein Triumph für den illiberalen Westen, oder?
Das ist auf alle Fälle ein Punkt. In 2016 könnte man sagen, dass der Sieg von Donald Trump war eine Anomalie, nur ein Beispiel in der Geschichte, aber Biden hat natürlich wieder Amerika zurückgebracht zu die traditionelle Rolle. Aber mit dem Gewinn von Donald Trump jetzt am Dienstag, man kann sehen, dass MAGA fest in der politischen Landschaft in den USA geankert ist. Und wir haben kein Traditionelles in der Weißen Haus. Aber trotzdem, Amerika ist noch eine Demokratie. Wir haben eine lebendige Zivilgesellschaft. Die Presse ist auch sehr stark. Und wir werden sehen, wie die USA mit Donald Trump in den nächsten 4 Jahren umgeht.
Vielen Dank, Frau David-Wilp. Das Gespräch mit Suda David-Wilp, Direktorin des Berliner Büros des German Marshall Fund of the United States, führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.